Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
In der heutigen MLS-Folge reden wir wie immer über die MLS, über
Fußball,
den Leagues Cup und über die vergangene Olympiade. Aber erstmal begrüße ich Anne.
Hallo.
Und ich, Daniel, ich bin auch wieder dabei. Und wenn ihr eingeschaltet habt, die meisten wissen schon, wir sind hier beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wie immer, Philipp Vincent, wer hätte es gedacht? Nein, also der ist tatsächlich auf dem Summer Breeze. Ich meine, Wacken ist für ihn viel zu fein, keine Ahnung, möchte da nicht hin, so ein bisschen im Schlamm baden. Wir sind angelangt bei Folge 204. Wer rechnen kann, könnte meinen, wir machen es schon seit 4 Jahren, aber tatsächlich sind wir schon seit 5 Jahren dabei. Anne, es ist viel passiert in den letzten 7 Tagen. Gab ein paar Medaillen, gab ein paar Transfers, ein paar Abgänge, ein paar Tränen, ein bisschen Freude. Ich würde vorschlagen, du fangst mal an, von einem Trip zu erzählen. Und zwar warst du in Frankreich. Leider nicht, um es einzunehmen, aber du warst im Stadion.
Wobei ich festgestellt habe, an sich wäre es fast sogar einfacher, mit einem Panzer nach Frankreich zu fahren, als mit der Bahn. Weil die Verbindungen von Berlin aus nach Paris, es gibt zwar diesen Nachtzug, diesen österreichischen Nachtzug, aber da konntest du einfach über Monate keine Tickets buchen. Und wenn du mit der Deutschen Bahn fahren willst, dann musst du entweder 1000 Mal umsteigen oder du hängst halt mitten in der Nacht irgendwo in Dortmund am Bahnhof fest. Will halt auch keiner. Also ja, Panzer ist da anscheinend die entspanntere Methode. Genau, aber
Schuss.
Ich habe es irgendwie nach Paris geschafft. Mit leichten Umwegen. Hab interessanterweise in München am Flughafen jemanden mit einem Charlotte-Trikot entdeckt, was ich auch nicht so oft erlebe. Und in Frankreich dann angekommen, ist man, beziehungsweise in Paris, ist man dann sehr schnell von vielen Volunteers begrüßt worden. Und ich muss tatsächlich feststellen, das ist ziemlich gut gemacht worden, was sie da in Paris auf die Beine gestellt haben, rund um die Olympischen Spiele. Du hattest ja überall verschiedene Austragungsorte, wo ganz viele verschiedene Sportarten waren. Aber schon am Flughafen hast du alle Informationen bekommen, wie du wo fahren musst. Sie haben eine eigene App, die kannst du sogar in deiner Landessprache nutzen. Also in meinem Fall war es halt Deutsch oder Englisch. Und das war tatsächlich alles sehr, sehr easy und gut gemacht. Und ja, dann fährt man halt in die City nach Paris rein. Dort hat man dann schon recht schnell sehr viele Leute in USA-Trikots gesehen. Es hat ja eine ganze Weile gedauert, bis ich die ersten Brasilien-Trikots gesehen habe, aber auch von denen waren einige unterwegs. Und am Tag zuvor hat ja Spiel um Platz 3 stattgefunden, zwischen Spanien und Deutschland. Da war die Partie ja für Deutschland ausgegangen. Und dementsprechend stand nur noch diese Partie auf dem Spielplan für das Frauenturnier. Und ja, sollte um 17 Uhr angepfiffen werden, was tatsächlich auch ja alles sehr, sehr pünktlich war. Interessant fand ich übrigens auch, man hat vorher ganz viele Informationen bekommen, auch wieder in der Muttersprache. Also so informationstechnisch war man ziemlich gut aufgestellt. Man wusste vorher, was man mitnehmen darf, was man nicht mitnehmen darf. Man durfte sogar Rucksäcke mit reinnehmen, was ich ungewöhnlich fand. Und es waren auch erlaubt, dass man Wasserflaschen mit reinnimmt. Allerdings am Eingang haben sie dir dann den Deckel weggenommen. Warum auch immer. Die Partie selbst dann, oder sagen wir so, das, beim Aufwärmen hast du schon gemerkt, es gibt von den Fans, die da sind, so ein deutliches Gewicht eigentlich für amerikanische Fans. Also es waren sehr, sehr viele Amerikaner da. Es waren aber auch viele Fans für Brasilien da. Wobei das nicht alles Brasilianer waren, sondern da waren auch viele Europäer mit dabei, die, glaube ich, einfach nur Brasilien supporten, weil es halt irgendwie so dieses Fußballland Brasilien ist. Im Laufe des Spiels, fand ich aber, waren tatsächlich auch die brasilianischen Fans sehr, sehr laut. Die amerikanischen Fans immer wieder mal. Man hat aber auch gemerkt, dadurch, dass sich das Schallen alles sehr weit verteilt hat, also es gab nicht den einen Fanblock für die amerikanischen Fans und nicht den für die brasilianischen, war das, glaube ich, so ein bisschen schwer für die amerikanischen Fans, so ihre Standard-Songs, die sie sonst immer singen, komplett durchzuziehen. Sondern da gab es dann immer wieder Unterbrechungen, weil einfach so die Nähe fehlte. Aber trotzdem war die Stimmung ganz gut. Die brasilianischen Fans haben sehr gerne sehr viel gepfiffen. Fand ich ein bisschen unnötig, aber okay. Die Partie selbst war jetzt ehrlich gesagt nicht die allerschönste. Also man muss sagen, in der ersten Halbzeit war Brasilien schon auch das bessere Team. Sie hatten zwischenzeitlich auch ein Tor. Ich überlege gerade, ob das in der ersten oder zweiten Halbzeit war. Das ist aber aufgrund von Abseits aberkannt worden. Ging auch in Ordnung. Also das war meines Erachtens nach auch ein Abseits. Die Schiedsrichterleistung war ein wenig durchwachsen. Aber für beide Teams. Ich fand jetzt nicht, dass ein Team da groß bevorteilt wurde, sondern in beiden Fällen haben die Teams Nachteile bekommen, weil die Schiedsrichterleistung manchmal, zumindest aus der Perspektive der Zuschauenden, nicht ganz so passte. Aber trotzdem an sich eine recht faire Partie. Die Amerikanerinnen hatten zwischenzeitlich immer wieder mal Chancen, teilweise auch sehr, sehr gute Chancen. Das dauerte aber trotzdem bis zur Verlängerung, war es, glaube ich. Ich überlege gerade, was? Gab es Verlängerung oder nicht? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist in dieser Partie nur ein Tor gefallen. Und witzigerweise habe ich dieses Tor einfach gar nicht feiern können, weil für mich sah das so aus, als wenn das abseits wäre. Das war auf meiner Höhe gewesen. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass dieses Tor gar nicht zählt und man dann einfach weitermachen wird. Aber tatsächlich hat das Tor dann gezählt. Die Brasilianerinnen haben die ganze Zeit tapfer gekämpft. Das ist auch von allen Seiten sehr honoriert worden. Und letztendlich, wie gesagt, eine sehr, sehr durchaus faire Partie. Nicht die allerschönste, aber das war bei 30 Grad in der prallen Sonne, war das auch okay. Und am Ende durften dann die Amerikanerinnen feiern. Was interessant war, an dem Tag hat natürlich dann, oder zu dem Zeitpunkt hat dann natürlich die Vergabe der Medaillen stattgefunden für dieses, für diesen Wettbewerb. Dementsprechend waren auch die deutschen Frauen da und haben auch noch ihre Bronzemedaille bekommen. Und die Amerikanerin dementsprechend Gold, Brasilien Silber. War ganz cool, mal mit bei gewesen zu sein, das auch alles sehen zu können.
Mesdames, Messieurs, médaille d'or et champion olympique représentant les États-Unis d'Amérique.
Interessanterweise waren die Franzosen in dem Fall irgendwie deutscher als deutsch, weil sie pünktlich um kurz nach 8 anfingen, die Leute aus dem Stadion zu schicken, während unten noch die ganzen Spielerinnen waren und irgendwie noch am Feiern waren. Und oftmals dann natürlich irgendwie die Fans versuchen, da nochmal ein Foto zu machen oder vielleicht nochmal ein paar nette Worte mitzugeben. Das war halt nicht möglich, weil sie wirklich feinsäuberlich direkt rausgeschickt haben. Ich saß allerdings auf der richtigen Seite, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass die ganzen Stars quasi, die ebenfalls im Stadion waren, auch alle auf der Seite saßen, wo ich saß. Also gegen meine Plätze konnte ich auf jeden Fall nichts sagen. Und mein Weltmeisterin-Trikot von 2019 hat wieder einmal Glück gebracht und ich bin zufrieden nach Hause gegangen. Interessant ist vielleicht noch so ein bisschen Emma Hayes, die einen ganz beeindruckenden Weg bei diesem Wettbewerb jetzt geschafft hatte. Sie hatte am 21. Mai das erste Mal ihren Kader benannt, also vor 79 Tagen zum Zeitpunkt des Finalspiels. Am 29. Mai gab es das erste Training, also quasi 72 Tage vor dem Finale der Olympischen Spiele. Und dann am 10. August hat sie Gold mitgenommen in 10 Spielen. Muss man auch erstmal schaffen. Zusammengefasst, es hat sich super gelohnt, nach Paris zu fliegen.
Danke für deinen Input. Ich schaue mal hier gerade nach. Schon eine Zugverbindung, um mal 10 Minuten zurückzuspringen, ist echt happig. Da zahlt man echt einiges. Da kann ich natürlich verstehen, dass du fliegst. Und klar, für Emma Hayes ist es ein guter Einstand. Also, du hättest es besser nicht machen können. klar, zweimal 1-0 gewonnen im Halbfinale und Finale. Das reicht aus, um am Ende Gold zu haben. Deutschland hat Silber. Und Martha beendet ihre Karriere. Bronze, danke. Und Martha beendet ihre Karriere, was ja auch... Es ist einfach eine absolute Legende. Also jeder schätzt sie, jeder mag sie. Ist einfach eine super Spielerin gewesen. Die ja schon 2008 oder 2007 damals im Finale verloren hat. Also ich weiß nicht, hat die irgendeinen großen Titel geholt auf Landesebene?
Weiß ich gar nicht. Sie spielt ja auch in der NWSL und selbst da ist sie wahnsinnig angesehen.
Bei Orlando Pride, ja.
Ja, genau. Also man hat es tatsächlich auch gemerkt, als bei der Medaillenübergabe ihr Name genannt wurde, hat wirklich das ganze Stadion geklatscht und da hat man schon gemerkt, da ist wahnsinnig viel Respekt. Also auch die anderen Teams haben entsprechend geklatscht. Die Anerkennung ist da. Völlig zu Recht.
Schau mal kurz nach. Erfolge. Vize-Weltmeisterschaft 2007. Dann hatte die Goldmedaille bei den Panamerikanischen Spielen. Silber hat sie geholt. Dreimal. 2004, 2008 und 2024. Und die südamerikanische Meisterschaft 2003, 2010 und 2018. Aber halt auf Vereinsebene hat die halt alles abgerissen. Also kann man sich nicht beschweren. Anyways, hast du noch was zu Olympia?
Nein, wer Lust hat, die US-Frauen mal spielen zu sehen. Im November wird es eine Partie zwischen den US-Frauen und England in London geben. Also wer Lust hat, kann da hinreisen.
Mit dir oder wirst du nicht vor Ort berichten?
Ich entscheide spontan. Wahrscheinlich nicht, aber mal gucken.
Spontan. Ja gut. Ich sehe, wir sind bei 12,5 Minuten. Ich würde einfach vorschlagen, wir trinken was, weil wir haben ja 30 Grad. Trinken ist wichtig, bleibt hydriert. Nehmt einen Schluck Wasser und dann sind wir gleich wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Wir sind zurück aus einer kleinen, etwas längeren gewollten Pause hier auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Reden wir mal ein bisschen über den Leagues Cup. Ist ja nicht ganz so wichtig in meinen Augen wie die MLS. Klar, für die Teams ist es der Einstieg, wenn sie gewinnen, zur CONCACAF Champions League, beziehungsweise mittlerweile heißt es ja CONCACAF Champions Cup. Warum auch immer man Champions League als Namen streicht. Aber es hat etwas Besonderes. Und zwar treten die Vertreter aus der MLS und aus der mexikanischen Liga an. In einem kleinen Turnierformat. Bis halt das letzte Team übrig bleibt. Am Anfang noch ein paar Gruppen. Und dann geht es weiter in die K.O.-Phase, wo man durch jedes Spiel verlieren kann. Erst 16-Finale, dann Achtelfinale und so weiter. Aktuell, wenn wir das aufnehmen, sind wir am Achtelfinale vorbei. Die Viertelfinalisten stehen also fest. Und für die New York Red Bulls ist es schon länger Schluss, wie auch für Sporting Kansas City. Anne, was sind so deine Eindrücke von dem diesjährigen Leagues Cup?
Also, da ich ja auch nicht überzeugt von dem Leagues Cup bin, der ja generell auch bei den Fans jetzt nicht der beliebteste ist. Und wenn man sich so die Zuschauerzahlen ansieht, gerade in den Stadien, sieht man das da auch schon ein wenig. Eigentlich kann man als Fan und Team ja nur froh sein, recht früh auszuscheiden, damit sich bloß niemand verletzt. Dementsprechend ist es strategisch vielleicht gar nicht so schlecht, einfach, ja, früh abzudanken, um da nicht lange drin bleiben zu müssen. Ja, und die Teams, die jetzt auch dabei sind, ja, macht doch, was ihr wollt.
okay.
Es sind noch zwei mexikanische Teams dabei, ansonsten nur MLS-Teams. Natürlich muss man aber auch dazu sagen, es sind einfach auch viel, viel mehr MLS-Teams als mexikanische Teams, die an diesem Wettbewerb teilnehmen können, weil es generell mehr dieser Teams gibt. Was willst du denn was zu den Sounders sagen?
Also erstmal Mexiko ist selber schuld. Ich meine, die können die Liga jederzeit erweitern. Von daher ist es ein selbstgemachtes Problem. Mehr Teilnehmer in der Liga, mehr Teilnehmer im Leagues Cup. Die Sounders, die haben souverän die schlechteren Jaguare besiegt mit 4-0. Ich weiß, schlechter Joke hier, Pumas haben sie weggeflext im heimischen Lumenfield. Ich habe nur die Highlights angeschaut, was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Bis auf die rote Karte von den Pumas in der Nachspielzeit. War eine Notbremse. Stellt sich mir die Frage, muss so bei einem 3-0 Rückstand in der 90. Minus 2 so reingehen, weil er hat schon die Verletzung von Jordan Morrison bei den Kauf genommen. Was hätte jetzt nicht sein müssen. Aber ansonsten, wir sind weitergekommen, spielen jetzt gegen den LAFC im Viertelfinale am Sonntag um 2 Uhr in der Früh. Was aber eher wichtig ist, Anne, es gibt ja ein paar Teams, die eine 2-0-Führung verspielen. Und da gibt es so einen kleinen Club. Und dieser Club, der sucht ja immer nach neuen Mitgliedern. Und auch während des Leagues Cups gibt es jetzt einen neuen Teilnehmer. Weißt du wer?
Ja, Moment. Ich hatte das die ganze Zeit auf dem Schirm immer. Ah, shit. Sag doch mal. War es Miami gewesen? Nee, Miami, was? Doch, es war Miami. Genau.
Korrekt. Inter Miami gegen die Columbus Crew. Lagen 2-0 in Führung. Binnen 13 Minuten haben sie dann aber die Führung verspielt und sind sogar in Rückstand geraten, was das ausbedeutet. Heißt, der Titelverteidiger ist raus und kann sich nun auf den Liga konzentrieren. Aber sonst, wie du sagst, die MLS startet ja auch Sonntag in der Woche wieder am 24. bzw. am 25. Und wenn wir jetzt im Viertelfinale rausfliegen, dann ist es einfach gut. Dann hatten wir gute Testspiele gegen Gegner auf Augenhöhe und können uns jetzt voll und ganz auf die Liga konzentrieren. Weil aktuell steht Seattle überm Strich und das soll auch so bleiben. Und da ist so ein Leagues Cup unwichtig. Also mal ganz ehrlich, wenn die unbedingt an Dingens teilnehmen wollen, an der CONCACAF Champions Cup, dann sollen sie den US Open Cup gewinnen. Dann bist du auch dabei. Ich meine, klar, in einer anderen Welt und in einem guten Szenario, hier gewinnen wir das Supporters Shield noch, weil ich glaube, das nicht mehr möglich ist, aber gewinnen den MLS Cup, den US Open Cup und halt den Leagues Cup, dann haben wir halt das kleine Triple. Also ich nehme das natürlich auch. Das war so unter uns, Anne.
Man kann ja die anderen Begegnungen noch sagen. Die Crew trifft auf den New York City FC. Der New York City FC hatte gegen Tigres mit 1-2 gewonnen. Und kleiner Surprise, der New York City FC hat mal wieder zu Hause gespielt, in der Red Bull Arena. Schön wieder dem Lokalrivalen Geld in die Tasche gespielt, weil man kein eigenes Stadion hat. Mal sehen, wann ihr es dann tatsächlich kommt. Dann hatte Cincinnati verloren gegen die Union, sodass Philadelphia jetzt in der nächsten Runde ist und dort werden sie auf Mazatlan FC treffen, einem mexikanischen Team, was derzeit in der Liga auf dem vorletzten Platz ist. Aber gut, die Liga hat auch gerade erst wieder angefangen, es sind erst ein paar Spiele gemacht worden, heißt also vielleicht auch nicht so viel. Die hatten sich gegen Cruz Azul durchgesetzt mit ursprünglich war es ein 2-2 und dann in dem merkwürdigen Elfmeterschießen hatten sie sich durchgesetzt, weshalb sie weitergekommen sind. Die Rapids hatten ebenfalls auswärts gewonnen, wobei ich glaube, die spielen auch eh alle in den Staaten, von daher war es gar nicht auswärts, sondern sie haben in Colorado gespielt und treffen jetzt in der nächsten Runde dann auf Club America. Die hatten gegen St. Louis mit 4-2 gewonnen. Und ja, ansonsten halt, wie du es schon gesagt hattest, Seattle gegen den LAFC. Der LAFC hatte gegen die Earthquakes mit 4-1 gewonnen.
Herr Falk, vielen Dank für deinen Input. Hast du sonst noch was zum Liga Cup?
Nein.
Sehr schön. Wie ich ja gerade erwähnt habe, die MLS startet nächste Woche und man kann es das so ein bisschen als Sommerpause betiteln und Es gibt natürlich ein paar Vereine, die unterm Strich stehen. Zum Beispiel in der Eastern Conference, DC United, die New England Revolution, in der Western Conference, unterm Strich, haben wir ganz abgeschlagen San Jose mit 14 Punkten. Die haben nahezu keine Chance mehr, da noch reinzukommen. Außer die rasieren alles und die Verfolger treten nicht an. Aber auch St. Louis ist ja ja, aber gehen wir mal ein bisschen nochmal zurück in den Osten. Es gibt ein Team, das ist bekannt dafür, gerne mal unterm Strich zu stehen. Und die mussten ja jetzt so ein bisschen auch den Kader verändern, den so reifen lassen und den, wie sage ich das jetzt? Du musst halt so ein paar kleine Stellschrauben bewegen, dass sie perfekt in den Saisonendspurt gehen können. Die Rede ist von Chicago Fire. Und was machst du? Ich erzähle es anders. Du hast einen guten Spieler, der noch in dem Jahr bei der EM gemacht hat. Auch ein Tor, soweit ich weiß, geschossen hat, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da kann es sein, dass ich mich jetzt irre. Und du trennst dich von ihm oder ihr geht getrennte Wege. Anne, Xherdan Shaqiri war die längste Zeit Spieler von Chicago Fire. Was ist passiert?
Man hat sich wohl darauf geeinigt, so lautet zumindest die Pressemitteilung, dass man getrennte Wege geht. Von welcher Seite aus das jetzt stattfindet oder wirklich ausging, wissen wir natürlich nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt vereinslos und Chicago Fire hat einen großen Platz sozusagen auf ihrer Payroll-Liste, den sie wieder besetzen könnten.
Definitiv, da fällt mir ein Name ein, der es schon mal nicht werden wird. Ähnlich von der Position her, ähnlicher Spielertyp wäre jetzt ein bisschen übertrieben, weil das sind sie nicht. Auf den kommen wir gleich zu sprechen. Glaubst du, das ist eher positiv oder negativ für Chicago?
Ich glaube ehrlich gesagt weder noch. Also ehrlich gesagt fand ich, dass er nicht extrem aufgefallen ist. Er hat sie jetzt auch nicht aus ihrer Misere da lösen können. Aber ob sie damit jetzt dann plötzlich heftig durchstarten, weiß ich ja nicht. Das Transferfenster endet jetzt auch in den nächsten Tagen. Also wenn sie da sich einen Ersatz holen wollen, dann müssten sie sich langsam beeilen.
Korrekt, und so groß ist natürlich auch nicht die Auswahl. Die schwindet immer und wird immer geringer. Dann natürlich, wie du gerade gesagt hast, das Transferfenster endet. Für wen auch die Vereinssuche geendet hat, bleiben wir mal gerade bei den Transfers, ist für einen Spieler, welcher für eins meiner Lieblingszitate eines Moderators bzw. Funktionär gesorgt hat. Ich zitiere ihn: Jetzt macht er uns die Meisterschaft kaputt, der Zweier. Passiert ist das Ganze von irgendeinem Dortmunder Fanradio. Derby gegen Schalke stand damals 2-1. War noch ewig her, 2019 war das, glaube ich. Und Marco Reus faulte damals, ich glaube, Suat Serdar war es oder wer auch immer. War glatt rot, ist auch mit glatt auf den Platz geflogen, der Reus. Und dann kam dieses gute Zitat zustande. Wenn ich es noch irgendwo finde oder habe, können wir es vielleicht eventuell einblenden, auch wenn das gar nichts mit dem Transfer zu tun hat. Wie dem auch sei, Marco Reus. Erster Fokus. Er wechselt zum LA Galaxy. Anne, der Transfer hat sich ja schon länger abgezeichnet, nachdem St. Louis abgesprungen ist, beziehungsweise den Zuschlag nicht bekommen hat. Es ist aber in meinen Augen nicht die Entwicklung, die die Galaxy eingehen wollte, aber in der Vergangenheit eingegangen ist und damit auch meistens erfolgreich war. Wird er der Unterschiedsspieler sein oder sind die Verletzungen, die er auch in der Vergangenheit hatte, und er ist halt leider verletzungsanfällig, ein zu sehr hohes Risiko, gerade auch in Bezug auf den Kunstrasen, der in den meisten Stadien der USA vorhanden ist? Oder sagst du, nein, das ist perfekt für ihn, Kunstrasen, und er wird Ballen und Messi den Rang ablaufen als MVP.
Naja, ob jemand, der zur Mitte der Saison kommt, dann noch MVP werden kann, weiß ich ja jetzt nicht. Die Galaxy ist ja sowieso zurzeit ziemlich gut aufgestellt. Also für die läuft die Saison ja eh ganz gut. Sie sind Platz 1 in der Western Conference. Da oben standen sie schon sehr lange nicht mehr. Ich glaube, für die Galaxy an sich ist das kein schlechter Transfer, wenn er fit bleibt. Und klar, der Faktor Kunstrasen könnte da wirklich ein riesiges Problem werden. Und wir wissen zwar noch nicht, was er verdienen wird. Das wird dann erst in einigen Wochen, wenn die Gehälter wieder bekannt gegeben werden, klar sein. Aber an sich ging es für das, was sie gezahlt haben. Dadurch, dass er als Free Agent kam, hat er jetzt einen 2,5-Jahres-Vertrag unterschrieben, wird also bis zum Ende der Saison 25 bleiben. Und sie mussten an Charlotte, die das erste Recht an Reus hatten, $400.000 zahlen. An GAM. Und zusätzlich ja nochmal ein bisschen Handgeld für die nächsten 2 Jahre für nochmal weitere $100.000 und dann fürs nächste Jahr $300.000. Also ja, nicht mal ganz 1 Million quasi an Transfergedöns. Was erstmal okay ist, jetzt kommt nur noch drauf an, wie viel er verdienen wird. Wobei er, glaube ich, noch nicht mal einen DP-Slot belegen wird. Er belegt nur einen internationalen Slot, aber DP haben sie nicht gemeldet. Also scheint es wohl nicht so viel zu sein. Wahrscheinlich macht man es wieder mit irgendwelchen Bonuszahlungen. Ja, du hast halt nochmal einen Spieler jetzt dort, der vielleicht nochmal ein paar Fans ins Stadion mitzieht, der einfach ein international großer Name ist und dadurch helfen kann und natürlich auch sehr, sehr viel Erfahrung hat. Aber er ist halt mittlerweile auch echt schon 35. Also muss man sehen, wie viel er dann tatsächlich bringt. Aber vielleicht ist er ja genau die Verstärkung, die sie jetzt noch brauchen, um die Saison dann perfekt abschließen zu können.
Ich meine, die Playoffs hat man sowieso erreicht. Ich denke, das wird auch so ein Stück weit das Saisonziel sein. Ich lese mir mal gerade hier die Dinge durch, wie du gesagt hast, 400.000. War der auch bei St. Louis im Gespräch oder habe ich das tatsächlich gerade mit Charlotte verwechselt?
Also Charlotte hat auf jeden Fall die Discover Rights. Also vielleicht war er so gerüchtetechnisch mal bei St. Louis im Gespräch. Vielleicht hatten sie auch wirklich mehr ein Auge auf ihn geworfen. Aber sie haben letztendlich jetzt gar keine Rolle gespielt dann.
Ja, also wie gesagt, er wird schon Unterschiedsspieler. Ich mag ihn nicht, ist ein Dortmunder, gebe ich oft mal ehrlich zu. Aber ich wünsche natürlich nur das Beste und vor allem, dass er verletzungsfrei bleibt. Das ist ja mit das Wichtigste. Da ist man natürlich auch in Farben getrennt. Ich bin gespannt. Ich meine, das ist so der erste große Spieler, der bei einem, wie sage ich das jetzt? Der bei einem Verein spielt, der hohe Ambitionen oder durch hohe Ambitionen in der Vergangenheit aufgefallen ist.
Ist der erste Große oder er ist nicht der erste Große?
Ist seit langer Zeit.
Na, solange ist Ibrahimovic bei LA Galaxy jetzt auch noch nicht her.
Ja, das ist 3 Jahre her.
Naja.
Oder 4, das war vor Corona, als Ibra weggegangen ist. Von daher. Und ich bin gespannt, also für Greg Manny ist auf alle Fälle der erste Spieler, das wollte ich damit sagen. Zumindest bei der Galaxy. Ich bin mir sicher, der wird einschlagen. Ich will jetzt nicht zu viel über Reus reden, aber also ganz ehrlich, es ist ein Dortmunder. Da, scheiße, habe ich Dortmund als Namen gesagt. Ups, Schande über mich. Reden wir mal über einen anderen Transfer. Und zwar hat Cincinnati einen Spieler geholt von einem italienischen Erstligisten. Tatsächlich wird sich mein Trainer, der Fan von diesem italienischen Verein ist, vielleicht nicht so freuen. Aber Nicolas Cioacchini, Wechsel von Como, Aufsteiger aus der Serie B in die Serie A, zu Cincinnati. Ich kann da leider nichts zu ihm sagen. Ich sehe auch nicht irgendwie was für den Transfermodalitäten, deswegen kann ich nicht sagen, für welchen Wert er dorthin wechselt.
Also er hat auf jeden Fall den DP-Slot.
Er hat einen DP-Slot, so viel kann ich natürlich auch sagen, aber wahrscheinlich ist es so wie immer: Transfermodalitäten stillschweigen und gut ist. Aber ja, als nächstes haben wir noch einen weiteren DP für Charlotte. Immer glatt, Charlotte muss reagieren. Und zwar haben sie aus Griechenland von Olympiakos Pep Biel geholt. Ist ein 27-jähriger Spieler, kommt wie gesagt als DP und ist Nummer 3 zusammen mit Swiderski und Abada. Soweit ich weiß, ist der zweite, wenn mich nicht alles täuscht. Hast du was zu dem Spieler?
Nee, zu ihm nicht, aber Charlotte hat sich in dieser Offseason doch, glaube ich, ganz gut verstärkt. Sie hatten sich ja auch Tim Ream geholt, der ja US-Nationalspieler ist. Also mal sehen, wie sie jetzt nach der Pause sich dann ein bisschen darstellen.
Ja, also Pabil ist Spanier. Ist bei Piraeus ein bisschen eingeschlagen. Klar, Piraeus stand, soweit ich weiß, im Finale der Conference League und möchte jetzt, ich will nicht sagen, den nächsten Schritt machen, aber ihn zieht es halt weiter. Ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, dass Vincent nicht da ist, weil er war für eine halbe Saison tatsächlich ausgeliehen an den FC Augsburg. Tatsächlich sogar bis zur Sommerzeit. Ist schade, dass er nicht da ist, weil er hat ein bisschen was dazu sagen können wahrscheinlich. Hat 11 Bundesligaspiele gemacht, 275 Minuten auf dem Feld. Immerhin mehr als ich in 10 Spielen. Und
wahrscheinlich auch mehr als Pepe, oder?
Erzielte kein Tor. Ja.
Ich hätte ansonsten
gibt nicht viel dazu zu sagen, ja.
Eine witzige Geschichte zu einem anderen Spieler, den wir aus der MLS kennen. Und dieser Spieler spielt jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr in der MLS, aber hat dort, ich würde jetzt nicht sagen angefangen, aber hat ja doch die ersten Profi-Erfahrungen auf jeden Fall dort gesammelt. Kam nämlich unter anderem aus der Akademie vom FC Dallas, hat dort auch gespielt und wechselte dann 2020 nach Boavista Porto, nach Portugal. Und irgendwann ist ihm das so ein bisschen zu Kopf gestiegen, könnte man meinen, weil vor etwas mehr als einem Jahr, am 1.7.23, gab es dann so ein bisschen, ja, oder sagen wir es so, im Sommer 23 gab es so ein paar Geschichten mit ihm, dass er dann so einen Wechsel mal wieder durchdrücken wollte gegen den Willen des Vereins. Und er wechselte rüber nach England zu den Queen's Park Rangers. Da, also es hat, wie gesagt, lief nicht ganz so sauber ab, wie er es wahrscheinlich gerne gehabt hätte. Und auch wie die FIFA es gerne gehabt hätte. Denn die FIFA hat jetzt eine Strafe ausgesprochen. Und ich rede hier von Reggie Cannon. Der ist jetzt zu einer Strafe verurteilt worden von 1,4 Millionen Dollar. Das ist die FIFA-Strafe. Zusätzlich muss er $85.000 Gehalt sozusagen zurückzahlen, was ihm unrechtmäßig überwiesen wurde. Und er bleibt gesperrt bei Queen's Park Rangers, bis diese selbst quasi die Summe dann überwiesen haben, weil die natürlich nicht wollen, dass er es zahlen muss, sondern die werden es machen. Sie müssen dann nicht alles bezahlen, sondern letztendlich werden es rund about $85.000 werden. Aber es ist auch interessant mal zu sehen, dass die FIFA dann jetzt doch mal durchgreift bei einem Spieler, der mit jeglicher Gewalt versucht hat, da das Team zu wechseln, auch wenn er einen gültigen Vertrag hatte. Eigentlich sind übrigens $71.000, die die Queen's Park Rangers zahlen müssen, damit er dann endlich wieder spielen darf und nicht mehr gesperrt ist.
Ich habe übrigens noch mal was zu Gio Archini. Also es tut mir schon mal leid. Vincent macht die Transfers immer überragend. Ich mache das jetzt das erste oder zweite Mal in 5 Jahren. Deswegen verzeiht mir meine Fehler. Es ist eine Leihe, tatsächlich. Der war ja bei St. Louis, ist ja dann zu Como gewechselt und wird jetzt bis zum Saisonende nochmal in die MLS ausgeliehen. Ich denke, da macht man nichts falsch. Ist für alle drei Parteien eine Win-Win-Lösung. Dann haben wir, ich gehe jetzt mal die Transfers durch, die ich hier noch sehe. Caden Clark hatten wir ja schon letzte Woche. zu Montreal. Dann haben wir Edir Ocampo, wechselt zu den Vancouver Whitecaps von Atlético Nacional, spielen in Kolumbien. Dann haben wir Diego Gonçalves von Kopenhagen zu Salt Lake. Dann haben wir was ist da noch interessant? Gut, die Vereinsauflösung von Xherdan Shaqiri haben wir schon erwähnt. Dann gibt es eine Leihe von Gremio zu den Red Bull New York. Und zwar Fabio Caraballo. Anne, ZM, sagt er dir was oder wurde er schon freundlich empfangen?
Nee, noch nicht. Also, wenn, dann ist die Meldung auch recht neu. Man wusste gerüchtetechnisch schon, dass sie da sehr interessiert sind. Aber dann ist die Meldung tatsächlich ganz frisch, dass es dann jetzt wohl nur geklappt
gestern.
Hat.
Gestern.
Ja.
Wird ausgeliehen bis nächstes Jahr tatsächlich, also ein Jahr bis zum 30.06. Ob es eine Kaufoption gibt, kann ich natürlich nicht sagen. Und Minnesota zugeschlagen. Joaquin Pereira oder Pereira wechselt von Atlanta Tucumán für ein bisschen mehr als 3 Millionen zu Minnesota. Ist ebenfalls ein ZM, kann aber auch die Reihe des Offensiven oder des Linksaußen. Kann er nicht viel dazu sagen, mal schauen, was er kann. Hat aber in 9 Spielen 4 Vorlagen gemacht, was ein Statement ist, muss man sozusagen. Ansonsten mehr Transfers habe ich nicht. Hast du noch irgendwas, Anne?
Ich hätte noch ein Gerüchtethema, was zurzeit unterwegs ist und was durchaus interessant ist. Ich versuche es auch so kurz wie möglich zu machen. Die MLS plant, Gerüchten zufolge, eine eigene Liga, eine neue Liga, nämlich eine eigene Frauenliga. Und das ist deshalb interessant, weil es gibt ja schon eine Frauenliga, nämlich die NWSL, die seit roundabout 10 Jahren jetzt existiert und mittlerweile auch ziemlich gut läuft und sich immer besser entwickelt. Und ab dieser Saison wird es auch in der USL eine Frauenliga geben, die ebenfalls dem Profibereich angegliedert ist und die ebenfalls den Status erhalten hatte als erste Liga. Das heißt, wir haben schon 2 Frauenligen, die den Status als erste Liga haben. Und ich sehe ja eh schon die Liga der USL sehr kritisch, weil ich nicht glaube, dass es dem Frauenfußball hilft, wenn man da jetzt noch so eine Konkurrenzliga aufbaut. Und ja, jetzt will die MLS auch noch so eine machen. Bin ich gar kein Fan von. Sie wollen ab 2027 an den Start gehen und wie man so liest, wahrscheinlich mit 10 Teams erst einmal, die dann MLS-Teams sozusagen zugehörig sind. Als erste Teams, die wohl irgendwie schon bereit wären, oder zumindest wo es gerüchteweise so wäre, wäre der New York City FC, die New York Red Bulls, was interessant ist, und die Columbus Crew. Warum ist es bei den Red Bulls interessant? Weil die eine Partnerschaft mit Gotham FC haben, die ja in der NWSL spielen, und ich das alles irgendwie ganz schön merkwürdig finde. Die MLS hat wohl versucht, schon ein paar Mal die NWSL zu kaufen. Die hat sich dagegen gewehrt. Und anstatt, dass die MLS-Teams einfach selbst Teams gründen und in diese Liga mit reingehen, weil du hast da eine funktionierende Liga, die sehr aufstrebend ist, weil sie jetzt halt nochmal eine neue Liga installieren, wie das mit der USL-Frauenliga stattfinden wird, sehe ich, wie gesagt, eh schon kritisch. Weil ich auch da kein Fan bin, dass sie als Konkurrenzliga zur NWSL entstehen. Und ja, jetzt kommt noch die MLS dazu als dritte Liga, die vermute ich ja dann auch versuchen wollen, den Status als erste Liga haben zu wollen. Ganz, ganz merkwürdig. Also das wird, glaube ich, noch interessant werden. Ist aber auch erst ein Gerücht und wir schauen mal, wie sich das in den nächsten Monaten dann so entwickelt. Weil wenn man 27 schon an den Start gehen will, also nach der Frauen-WM, so viel Zeit ist dann auch nicht mehr.
Interessant. Also, als du mir vorhin erwähnt hast, dass die MLS eine neue Liga gründen will, habe ich damit nicht gerechnet. Aber ich muss sagen, so der Gedanke, dass es eine Frauenmannschaft von den Seattle Sounders gibt, ist per se mal nicht schlecht. Also, ich fand es auch genial, als der FC Schalke 04 die Nachricht veröffentlicht hat damals, dass man endlich mal eine Frauenabteilung gründet. Habe auch tatsächlich schon ein Spiel angeschaut von den SL4-Frauen. Ich finde es einfach geil. Also die Idee ist natürlich schon, da ist was dran, wenn du sowas machst. Aber du hast halt mit der NWSL ein funktionierendes System. Und wenn sich die Vereine in Partnervereinen schnappen oder keine Ahnung, dann passt es ja, das Fusionieren. Wie du ja gemeint hast mit Gotham FC und den New York Red Bulls. Das ist für mich eher eine Option, die du eingehen solltest. Die MLS braucht nicht noch eine weitere Frauenliga, ein größeres Monopol und so weiter, bringt dir nichts.
Zumal, also ich sehe ehrlich gesagt auch gar nicht, dass sie damit irgendwie erfolgreich werden würden. Was natürlich sein könnte, ist, dass die MLS vielleicht gar nicht die NWSL angreifen will, sondern dass sie einfach nur die USL mal wieder ärgern wollen, was sie ja auch regelmäßig machen. Das, okay. Also in dem Fall würde ich dann sagen, als Fan vom Frauenfußball und vor allem als Fan von der NWSL, da würde ich dann sagen, okay, streitet euch da hinten, macht, was ihr wollt, ist mir egal, aber lasst die NWSL in Ruhe. Die ist mir nämlich ehrlich gesagt wichtiger als die anderen beiden neu dazu installierten Ligen. Aber wenn es wirklich so ein Angriff werden soll auf beide Ligen, dann finde ich es schwierig, zumal ich ehrlich gesagt aktuell auch gar nicht sehe, dass man da das genug Spielerinnen hat, die auf dem Niveau vernünftig spielen können. Es gibt quasi einen riesigen Gap zurzeit zwischen der ersten Frauenliga und dem College-Sport. Dazwischen hast du nichts. Du hast keine Ligen, die darunter sind, also zweite, dritte Liga und so weiter, sondern du hast halt Frauenfußballteams, die qualitativ einfach viel, viel schlechter sind als im Profifußball. Und das ist ein gewaltiger Sprung, dann halt vom College-Fußball in die erste Frauenliga zu kommen, also in die NWSL zu kommen. Und dazwischen, das müsste man abdecken. Das könnte man machen, indem man beispielsweise aus MLS-Sicht die Frauenteams, also halt eine Partnerschaft mit der NWSL eingeht und dann eben eigene Frauenteams mit gründet oder Partnerschaften eingeht, wie halt New York Red Bulls und Gotham FC. Es gibt da noch viel weitere Teams, die schon längst eigentlich Verbindungen in die NWSL haben. Dann Mädchensportzentren sozusagen mit aufbauen oder zumindest Mädchenteams mit aufbauen und dann eben in der Jugendausbildung da mithelfen. Und von mir aus dann eine zweite oder dritte Liga mitgründen, damit man eine viel größere Basis hat und dieser Gap nicht mehr so riesig ist. Aber das wird scheinbar nicht angegangen, sondern man versucht möglicherweise da wirklich eine dritte Erstliga zu gründen. Absurd. Also irgendeine Liga wird da am Ende versauern, vielleicht sogar zwei. Und ich hoffe, es ist nicht die NWSL. Weil da ist wirklich sehr, sehr viel schon rein investiert worden. Jetzt nicht nur finanziell, sondern auch so vom Engagement. Und was man so von Fans liest, von MLS-Fans, auch die sind da bis dato nicht so hundertprozentig begeistert von, sondern die supporten, zumindest die Teams, die schon NWSL-Kooperation haben, die wollen weiterhin die NWSL-Teams supporten und eben nicht dann die MLS-Teams.
Ja, vielen Dank. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare schreiben, auch was ihr zu den Transfers sagt, ob ihr bedenkt, dass ihr einschlagt, bedenkt und Flop ist und so weiter. Anne, ich denke, du hast nichts mehr?
Nein.
Okay, dann kann ich auch endlich gleich noch meinen Ventilator einschalten, weil es hier drin echt mittlerweile heiß ist. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Es tut mir leid, dass ich die Transfers nicht wie gewohnt rüberbringen konnte. Da fehlt einfach Vincent. Ich hoffe, Vincent, wenn du das hörst, hattest ein cooles Festival. Anne, folgst du uns auf Twitter, Instagram?
Ja, selbstverständlich.
Ja, ich hab's da nicht mehr, aber mein Account existiert doch und folgt auch MLS Supporters Germany auf Instagram und auf WhatsApp, auf Instagram und Twitter, beziehungsweise US Soccer News. Wie immer, bedanken wir uns bei meinsportpodcast.de fürs Hosten und schaltet auch nächste Woche wieder ein auf meinsportpodcast.de bei einer weiteren Folge des MLS Podcasts. Bis dahin, bye bye.
Ciao, ciao.
Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.